Wir reden von Beziehungen, eben weil die Städter massiv auf das Land angewiesen sind. Die konnten bis um 1700 nur wachsen, nur in der Bevölkerung zunehmen, weil Menschen vom Land oder aus anderen Städten, aus anderen Regionen vielleicht mal kriegsbedingt, fluchtbedingt und so weiter zugezogen sind. Dazu gab es viel zu lange noch solche Dinge wie Pest und vielleicht auch mal einen großen Stadtbrand und so weiter, die rasch die Bevölkerung in den Städten wieder dezimiert haben.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Förderverein Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Dieser veranstaltet vom 1. bis zum 3. November 2024 ein Geschichtsfestival mit dem Titel Stadt bzw. Land. Über die historische und gegenwärtige Relevanz des diesjährigen Themas hören wir in diesem Gespräch Professor Dr. Susanne Rau, die neben ihrer akademischen Tätigkeit auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Weimarer Rendezvous ist. In einem breit angelegten Überblick schauen wir, was den Gegensatz Stadt-Land historisch ausmachte, aber auch, welche engen Beziehungen sich hier entwickelten und inwiefern eine Einteilung in diese beiden Kategorien überhaupt sinnvoll oder vielleicht zu kurz gegriffen ist. Weitere Informationen zum Weimarer Rendezvous und zu meinem Podcast findet ihr in den Shownotes. Frau Professor Rau ist hier zum ersten Mal bei Geschichte Europas zu Gast und stellt sich zunächst einmal vor. Dann beginnen wir mit der Antwort auf eine zunächst ganz einfach klingende Frage. Was ist, historisch gesehen, überhaupt eine Stadt? Dazu und zu viel mehr wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem September 2024.
Mein Name ist Susanne Rau. Ich habe Geschichte, Romanistik, Philosophie und allgemeine Rhetorik studiert und wurde 2001 an der Universität in Hamburg mit einer Arbeit zur Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur, vor allem in dem Zeitraum der frühen Neuzeit, also von 1500 bis 1800 etwa, promoviert. Das damals haben schon die Städte Hamburg, Bremen, Breslau und Köln eine Rolle gespielt, also die Hauptrolle in diesem Buch dann eigentlich auch, ne? Ich habe mich dann 2008 an der TU Dresden habilitiert. Damals habe ich mich dann stärker den französischen Städten zugewandt. Vor allem Lyon stand im Zentrum einer Monographie und es ging dann um den Versuch, Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Soziabilität und Leiblichkeit für die Analyse städtischer Entwicklungen zusammenzubringen. Also zuerst theoretisch das Ganze zu konzeptionalisieren und dann aber auch in der Anwendung umzusetzen und so für die als eine Methode gewissermaßen zur Analyse von städtischen Entwicklungen fruchtbar zu machen. Seit 2009 bin ich Professorin für Geschichte und Kulturen der Räume in der Neuzeit an der Universität in Erfurt tätig. Da stecken jetzt nicht mehr so die Städte drin, aber das ist viel weiter auf Raum, Räumlichkeit ausgeweitet, was aber natürlich die Städte weiterhin mit einschließt. Und das ist tatsächlich auch eines meiner Spezialgebiete. Jetzt eben eher als Historikerin und nicht so sehr in der Gegenwart, in der ich natürlich auch lebe und von der ich dann aus meine Fragen stelle. Ja, und im Laufe der Zeit, als ich hier an der Universität Erfurt war, kam dann auch noch so ein außereuropäischer Bezug hinzu. Also so schon seit fast 10 Jahren arbeite ich oder beschäftige ich mich zuerst und dann mehr und mehr arbeite ich auch zu Städten in Indien, also auf einem ganz anderen Kontinent oder Subkontinent. Und das aus einer Neugierde heraus, aus persönlichen Interessen, die ich da gar nicht verschweigen möchte, aber eben auch, um aus einer engen europäischen Perspektive herauszukommen und von vor allem nicht anzunehmen, dass Europa irgendwie da der Standard ist für alles, was sonst in der Welt passiert. Auch was die heutige Zeit betrifft, findet ja im Grunde genommen die wahre städtische Dynamik und teils auch die besorgniserregende Entwicklung der Städte gar nicht in Europa, sondern in Asien, insbesondere in Indien und in China, teils auch in Afrika statt, mit der Neuentstehung von Megastädten. Also der Definition nach von Städten, die über 10 Millionen Einwohner haben. Ja, und das ist so mein Zugang zu Städten als sozialen Lebensräumen in ganz verschiedenerlei Hinsicht.
Wir haben heute die Aufgabe, einen Spagat zu schaffen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen großen Zeitspannen und immer wieder auch die Aufgabe, was Sie sagen, mit Fiberspielen zu füttern. Fangen wir trotzdem mal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Historisch gesprochen, was macht eine Stadt zur Stadt?
Ja, dafür gibt es schon eigentlich auch verschiedene Antworten, weil ich gerade als Historikerin vorsichtig bin mit so Definitionen, weil wir, glaube ich, das teilen viele Historikerinnen, weil wir immer auch ein bisschen die Definitionen oder das Selbstverständnis von Zeitgenossen mit berücksichtigen müssen. Das machen Sozialwissenschaftler in der Regel ein bisschen anders und dem will ich mich auch gar nicht entziehen, Ihrer Frage. Also die kurze Antwort ist, was macht die Stadt zur Stadt, ist Urbanität. Urbanität als Lebensform, die sich von anderen Lebensformen unterscheidet. Das ist Urbanität, ist dann auch ein Resultat eben von Handlungen, von Diskursen, damit verbunden auch oft von Bildern, von mentalen Bildern, aber natürlich auch von gemalten Bildern oder Karten. Und den Ansatz vertreten wir auch, so ganz generell zumindest, im Kontext unserer Kollegforschungsgruppe, die wir gerade hier an der Universität Erfurt haben, wo wir uns mit dem Zusammenhang von Religion und Urbanität beschäftigen. Eine weitere Definition, die ich auch schon früher in meinen Monographien formuliert habe, ist, dass eine Stadt jetzt wird es ein bisschen komplizierter, eine Stadt ist eine sich wandelnde räumliche Konfiguration. Und der Raum nicht einfach gegeben ist, sondern sozial und kulturell konstruiert ist, ist die Stadt eben auch eine soziale Konfiguration. Also im Ergebnis eine sich wandelnde räumliche und soziale Konfiguration. Das führt ein bisschen davon weg, irgendwie als unter Städten einfach nur ein Ensemble von Gebäuden, Straßen, vielleicht Infrastrukturen und ja, was ja oft in der Soziologie der Fall ist, dann das Kriterium der Dichte, ne, der dichten Bewohnung hier noch anzuwenden, sondern dass man eben sieht, dass es sehr viel mit dem Zusammenleben der Menschen, mit ihrer Soziabilität zu tun hat, mit natürlich auch mit sozialen Unterschieden, die da gesellschaftlich oder politisch produziert werden, ne? Und dass eine Stadt eben eigentlich in diesem raumanalytischen Sinne eben auch nicht nur ein Raum ist, sondern dass es koexistierende, geteilte, vernetzt und vor allem eben gesellschaftlich produzierte Räume sind. So, das war die lange Definition.
Sie haben das jetzt festgemacht mehr an den Praktiken und der Realität. Ich kenne auch aus meiner Umgebung immer wieder, dass das Alter einer Stadt daran gerechnet und gefeiert wird, wann sie offiziell das Stadtrecht erlangt hat. Wie weit hat diese rechtliche Variante eine Auswirkung auf das, was wir unter Stadt verstehen? Also wurden auch nicht urbanistische Räume Städte genannt?
Das Stadtrecht spielt historisch betrachtet in Europa auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Dass das heute oft gefeiert wird, hat vielleicht auch mit so einer, manchmal so einer Invention of Tradition oder mit einer, ja, Vergegenwärtigung von Vergangenheit zu tun, mit dem Willen kleinerer oder größerer Städte an die Geschichte zu erinnern, ein Fest zu feiern, eine Festschrift vielleicht herauszugeben. Und so weiter und so fort. Aber unbenommen ist natürlich auf der historischen Seite auch, dass die viele Städte, insbesondere in Europa, sich auch im späten Mittelalter deshalb als Städte gefühlt, sich nach außen so gezeigt haben, dass in ihrem Image gewissermaßen auf Siegeln oder in der Geschichtsschreibung verankert haben, dass sie ein Stadtrecht haben, dass sie ein eigenes Stadtrecht haben, dass sie vielleicht sich in die Tradition des Magdeburger Stadtrechts oder Magdeburger Rechts einordnen und es dann auf ihre Städte anwenden und dann auch solche Kodizes geschrieben haben. Das gilt nicht für jede einzelne Stadt und insofern gibt es auch in Europa ein paar andere Definitionen. Man kann auch Stadt sein, wenn man den Sitz eines Bistums vor Ort hat. Das geht dann oft schon auf die so spätantike, frühmittelalterliche Bistumsgründungsbewegung zurück. Auch das führt dazu, dass man sich Stadt nennen darf. Ja, und das dann gehört auf der anderen Seite auch das Stadtrecht der Bürger dazu, ne? Die sich ein Stadtrecht durch eine Abstammung aus einer in einer bestimmten lang angesiedelten Familie ableiten. Neubürger konnten sich dann teilweise ein Stadtrecht erkaufen. Manche andere Städte haben gesagt, ihr müsst mindestens ein kleines Haus oder eine Immobilie in der Stadt besitzen. Dann waren Rechte damit verbunden. Man musste, zumindest in der Theorie, musste man die Städte im Angriffsfall auch verteidigen. Man musste Nachtwache auf der Mauer schieben. Das konnte man dann, deshalb sage ich theoretisch, das konnte man auch verkaufen, dieses Amt, oder es andere Leute für einen ausführen lassen. Ne? Also das gehört schon zu vielen Städten in Europa dazu. Wie gesagt, auch da gibt es ein paar Ausnahmen. Aber wenn wir jetzt in andere Regionen der Erde schauen, und ich kann jetzt insbesondere auch über Indien reden, da gibt es das nicht. Da gibt es nicht ein Stadtrecht in diesem europäischen Sinne und auch nicht ein Bürgerrecht, das irgendwie die Stadtbürger in einer besonderen Weise von Landbürgern oder landsässigen Menschen abgrenzt. Ne? Und da stellt sich dann diese Definition über die rechtliche Frage, die wird dann auch wieder in Frage gestellt. Ne? Also das meinte ich mit raus aus Europa und mal schauen, wo es in anderer Weise funktioniert, diese Städtebildung und die Definition.
Sie hatten eben das Wort Urbanität erwähnt, also eine spezielle Form des städtischen Lebens. Was macht diese Urbanität aus? Das muss ja mehr sein als nur viele Menschen auf wenig Raum.
Die Urbanität kann natürlich auch unterschiedlich sein und unterschiedlich konstruiert werden, aber es ist, wenn man es erstmal analytisch angeht, dann ist es eine Hilfskonstruktion dafür, zu untersuchen, wie in jeweiligen Zeiten an einem jeweiligen Ort die Städter sich selbst als Städter bezeichnen und so fühlen. Ne? Also das gehört ja indirekt dazu. Nicht jeder trägt ja eine Definition von Stadt mit sich herum, sondern das ist ja eher das, dass man die Überzeugung mit sich trägt, dass man ja jetzt Städter ist. Beispielsweise ich lebe in Hamburg und nicht im Landgebiet, ne, dieser Stadt. Und dazu gehören Verhaltensweisen, die sicherlich dadurch zustande gekommen, dass man, und jetzt kommen wir indirekt doch wieder auf das Kriterium der Dichte, dass man auf engem Raum lebt, weil man sich auf diesem engen Raum in der Stadt anders mit seinen Mitmenschen arrangieren muss, Nachbarschaften vielleicht organisieren muss, ne, die das Zusammenleben in der Straße oder im Viertel, in dem Kirchspiel, in der Pfarrei etwa zu organisieren hat, weil man bestimmte Pflichten gegenüber der Stadt als Ganzer hat, eben die angesprochene Verteidigungsfunktionen, die man dann oder Verteidigungspflichten, die man auszuüben hatte und andere gewissermaßen mitarbeiten, allgemein gesprochen, was aber auch Mitbestimmungsrechte impliziert. Man konnte sich auch in seiner Kirche oder in seiner Stadtviertelversammlung wählen lassen, um dann an bestimmten politischen Partizipationsprozessen auch teilzunehmen, zumindest über die Finanzen abzustimmen oder im Angriffsfall über notwendige Verteidigungsmaßnahmen, auch infrastruktureller Art, der Bau von Gräben oder so etwas dann zu bestimmen. Also das ist die eine Ebene. Das andere, das ist das kulturelle Leben, das, wie wir heute ja auch noch merken können, doch diverser ist in Städten, wo es andere Einrichtungen gibt und wo man andere Bildungsmöglichkeiten hat, wo sicherlich auch in der Tendenz, die, was frühere Epochen betrifft, die Alphabetisierung, die Schriftlichkeit, also Schreibfähigkeit, Lesefähigkeit höher gewesen ist, wo man sich aber auch über dieses Notwendige hinaus weiter bilden konnte, wo man Kultur hat, wo man früh schon Opern, Theater, später dann Kino hat, wo man Zugang zu vielen Ressourcen hat, die man auf dem Land nicht hat. Nicht, dass es in der Stadt alles gegeben hat. Die Stadt war auch insbesondere angewiesen natürlich auf landwirtschaftliche Produkte, auch auf Energielieferanten, die vom Land letztendlich kommen, also natürlich die fossilen Energien wie Holz und Kohle, das ändert sich später natürlich, aber all das zeigt schon auch, dass man sich nicht abkapseln konnte in der Stadt vom Land, aber dieses Miteinander, also diese Beziehungsebene, dieses, sei es das Migratorische, sei es die Lieferung von landwirtschaftlichen Produkten, sei es umgekehrt der Export von produzierten handwerklichen Produkten auf das Land und so weiter. All das betont natürlich die Beziehung. Aber in dieser Beziehung wird im Kopf immer auch konstruiert, worin man sich denn auch denn unterscheidet vom Land. Deshalb gibt es diese Unterscheidung durchaus auch im Diskurs. Und das findet dann über solche räumliche Differenzierungen, die diskursiv ausgehandelt werden, statt.
Jetzt haben Sie eben den großen Gegenspieler der Stadt erwähnt, nämlich das Land. Und in dem Weimarer Rendezvous, für das wir heute ja auch aufnehmen, geht es ganz viel um die Beziehung zwischen Stadt und Land. Also auch da erstmal allgemein gefragt, was ist die historisch-traditionelle Beziehung oder wie wird diese zumindest verstanden und konstruiert zwischen Stadt und Land?
Vielleicht mal vorweg, dass Stadt und Land, es ist eine Beziehung, es ist auch eine sich wandelnde Beziehung. Aber da ich gerade schon mal kurz von Diskursen gesprochen habe, kann ich da gleich anknüpfen. Es ist gar nicht mal so, dass es diesen Stadt-Land-Gegensatz immer schon gegeben hat. Es gibt durchaus in der Literatur, auch es gibt so literarische Polemik. Da wird zunächst im späten Mittelalter noch auch bis im 16. Jahrhundert, wird eigentlich oft eher der Gegensatz von Adel und Bauern thematisiert. Das geht also quer durch die städtische und ländliche Gesellschaft hindurch, weil Adel in der Stadt leben konnte, aber auch natürlich landsässig gewesen ist. Und der Gegensatz, dieser Gegensatz, der Diskursive, der wird oft, er wird eigentlich erst im Laufe der frühen Neuzeit auf den Stadt-Land-Gegensatz, wo dann auch die Urbanität als Abgrenzung da eine große Rolle spielt, ne, dass man die Landbewohner so gewissermaßen als eher ein bisschen dümmlich darstellt, weil sie angeblich nicht so gebildet seien und so weiter. Was im Übrigen aber auch nicht stimmt, weil natürlich auch Bauern oder insbesondere natürlich die Großbauern auch sehr viel auf Schriftlichkeit und auf Umgang mit ihren Finanzen und mit Kontoführung und so weiter zu tun hatten. Aber der überhaupt die Voraussetzung, jetzt muss man mal ganz generell anfangen, warum reden wir überhaupt von einem, warum können wir überhaupt von einem Gegensatz von Stadt und Land irgendwie reden? Das ist überhaupt nur möglich, weil es eine Städtebildung in Europa natürlich schon in der Antike, aber dann unterbrochen auch durch eine lange Zeit der sogenannten Völkerwanderung und so weiter, wo sich da vieles auch wieder aufgelöst hat. Aber wir reden dann in der Tradition, in der wir heute stehen, eigentlich eher von einem Beginn der Städtegründungen, von so einer Städtegründungswelle im hohen Mittelalter. Das heißt, da setzt eine gewissermaßen räumliche Differenzierung ein. Da werden Städte gebildet durch Privilegien, die der Friedrich Barbarossa etwa verteilt hat. Da werden eben dann Bürgerbewegungen aktiv, die sich dann von ihren Landesherren, seien es Bischöfe, seien es andere Fürsten, abzusetzen versuchen, weil sie eben selbst eine politische Mitbestimmung, also so Frühformen von Demokratie eben aufbauen wollten und so weiter und so fort. Also mit Städtebildung in dieser Frühphase ist natürlich auch noch in der Regel diese sehr dichte Besiedlung auf einem kleineren Territorium verbunden, so dass sich das auch im Äußeren, also wenn man das angenommen, wir könnten jetzt da im Vogelflug über so eine frühere Landschaft fliegen, dann würden wir sehen, da sind Städte, ne? Das sind ganz dichte Siedlungen, die manchmal, nicht in jedem Fall, auch noch eine Stadtmauer um sich herum hatten. So. Und dass sich dann gewissermaßen diese Abgrenzung vom Land auch erst herausbilden kann, das wollte ich nochmal Erinnerung rufen. Dieser Stadt-Land-Gegensatz ist nicht immer schon da. Das ist einer, der sich auch erst konstituieren, der erst möglich gemacht werden muss, darüber, dass überhaupt sowas, so eine Sozialformation wie Städte gegründet werden. Und dann gibt es gewissermaßen eine Arbeitsteilung von Dingen, die eher in der Stadt stattfinden und Dinge, die eher auf dem Land stattfinden. Dann werden Landschaften auch durchaus, man redet so von der Entdeckung der Landschaft in der Renaissance, ob das so stimmt, weiß ich auch nicht, aber da werden sie auf jeden Fall erstmals auch auf großen Gemälden, dann im 16. Jahrhundert auch auf Karten abgebildet. Ja, und das ist auch wichtig für die Formierung dieses Stadt-Land-Gegensatzes, dass sich solche visuellen Supports, dass ich solche visuellen Darstellungen habe, die mir diesen Gegensatz auch nochmal verbildlichen, damit ich mir das mental auch vorstellen kann. Ja, und wie ich dann schon sagte, dann geht das aber, ist die Arbeitsteilung da, aber diese Räume, die Räume einerseits Stadt, andererseits Land, die können gar nicht komplett voneinander getrennt sein. Deshalb redet man heute ja auch nicht mehr vom Gegensatz, sondern sagt, dass der konstruiert ist. Wir reden von Beziehungen, eben weil die Städter massiv auf das Land angewiesen sind. Die konnten bis um 1700 nur wachsen, nur in der Bevölkerung zunehmen, weil Menschen vom Land oder aus anderen Städten, aus anderen Regionen vielleicht mal kriegsbedingt, fluchtbedingt und so weiter zugezogen sind. Dazu gab es viel zu lange noch solche Dinge wie Pest und vielleicht auch mal einen großen Stadtbrand und so weiter, die rasch die Bevölkerung in den Städten wieder dezimiert haben. Das ist also die Migration. Arbeitsmigration, fluchtbedingte Migration, phasenweise auch aus religiösen Gründen. Denken wir etwa an Hugenotten oder so, die oder andere Protestanten, die in katholischen Gebieten ihr Land verlassen mussten. Umgekehrt mussten natürlich auch Katholiken manchmal ihr Land verlassen und woanders hingehen. Das spielte alles eine Rolle. Und dann diese Produkte, die eben vom Land in die Städte geliefert werden mussten. Deshalb gibt es da Wochenmärkte. Da kommen die Bauern und legen ihre, ja, oder agrarisch produziertes Gemüse, ihr Obst und so weiter für die städtischen Bürger auf dem Markt aus. Und so gibt es eine stetige Beziehung zwischen Stadt und Land. Was die Migration von der Stadt auf das Land betrifft oder das Hin und Her, das ständige Hin und Her, das gibt es natürlich schon auch in früherer Zeit. Also es gibt ja auch, naja, reichere Menschen, die es sich erlauben konnten, der Adel oder reiche Kaufleute, die sich dann einen Landsitz gönnen konnten, ne? Die ihre Villen auf dem Land hatten, die vielleicht sogar dort noch eine Gutsherrschaft hatten und um dort ihre eigenen zu Produkte, zu agrarischen Produkte zu gewinnen. Das gibt es vielfach. Also für Lyon kenne ich das auch, was den Weinanbau betrifft. Also viele reiche Lyoner Bürger hatten auch durchaus Weingüter im nahegelegenen Lyonnais oder Beaujolais und haben dort ihren eigenen Hauswein dann hergestellt, wenn sie dann in die Stadt gebracht haben. Und teilweise dann auch nicht nur zum eigenen Konsum, sondern auch zum Straßenverkauf in so kleinen Tavernen hatten. Ne? Also das ist etwas, wo man, sagen wir mal, wo bestimmte Menschengruppen, die es sich leisten konnten, temporär aufs Land gezogen sind. Es gibt später dann auch den Ausdruck der Sommerfrische, wo man dann vielleicht eine ganze Saison aufs Land gezogen ist, um 3, 4, 5 Monate auf dem Land zu verbringen, bevor man dann vielleicht wieder in die Stadt kam, in der man natürlich auch währenddessen immer mal wieder was zu erledigen hatte und zurückkommen musste. Na, das gibt es durchaus. Ansonsten glaube ich, also würde ich selbst sagen, ich habe das für mich oder auf meine Städte jetzt nie genau erforscht, aber ist es vielleicht erst ein generellerer Trend, also auch für breitere Bevölkerungsschichten im 19. oder 20. Jahrhundert, als man dann die Stadt auch aus vielen verschiedenen anderen Gründen verlassen wollte, weil man sich ja vielleicht von einer arbeitsamen Woche erholen wollte. Das konnten sich dann irgendwann auch die kleineren Bürger oder Mittelschichten leisten, dass man zumindest in die nähere Umgebung der Stadt ausgewichen ist, dass man wenigstens tagsüber Ausflüge in der näheren städtischen Umgebung gemacht hat. In Lyon kenne ich das, weil es da dann auch solche Vororte gab oder ist sehr viele Herbergen, die vermutlich auch ein Stück weit darauf spezialisiert waren, dass sie die Städter dann mal am Wochenende für einen Tag oder einige Stunden empfangen konnten. Ne, diese quasi kurzfristigen Landerholungen selbst in der DDR redet oder später in vielen osteuropäischen Ländern redet man ja auch von der Datscha, die sich auch viele leisten konnten, wo sie dann ein kleines Häuschen hatten mit einem Grundstück, vielleicht mit ein paar Bäumchen und so weiter, die sie sich leisten konnten, ne? Und wo es mir in jüngster Zeit aufgefallen ist, und das weiß nicht, haben Sie das vielleicht auch schon in Ihrer Umgebung beobachtet oder in der Zeitung gelesen? Also es war ja wohl in der Covid-Pandemie so, dass viele Städter das Weite gesucht haben, weil sie es auch in der Stadt in diesen beengten Verhältnissen, ne, der Corona-Pandemie, wo man dann auch noch zu Hause bleiben mussten, nicht mehr gut ausgehalten haben und sie dann aufs Land gezogen sind. Vielfach haben sie das nach der Pandemie auch schon wieder bereut, weil sie festgestellt haben, dass man da doch schon ein Stück weit abgehängt ist, weil auf dem Land einfach bestimmte Infrastrukturen nicht gegeben sind und man sehr lange Wege, also sehr viel Zeit benötigt, um auch dann kurzfristig in die Stadt zurückzukommen. Aber klar, also insbesondere einfach in diesen überfüllten Städten des späten 19., 20. Jahrhunderts, da findet schon auch eine bewusste Migration aufs Land statt. Das kann man wohl ganz allgemein so sagen.
Jetzt haben wir schon viel über Stadt und Land gesprochen, aber auch immer wieder betont, dass ja ein gewisser Konstruktionsfaktor dahinter steht, ein Diskurs. Und deswegen mal kritisch hinterfragt, ist das denn notwendigerweise so was Gegensätzliches oder betonen wir da Unterschiede zu sehr? Weil es gibt ja auch sowas wie Zwischenräume, Vorstädte. Wie kann man dieses ganze Gespräch von Stadt und Land vielleicht ein bisschen relativieren?
Ja, also mit Sicherheit Sie verwenden selbst den Begriff der Zwischenräume, der ist ja auch vielfach theoretisch thematisiert worden, Räume, die weder das eine noch das andere sind, ne, sondern wo beides irgendwie fusioniert. Das haben wir auch in der stadtgeschichtlichen Entwicklung durchaus, indem man, wenn wir die Vororte hinzunehmen, die sich auch im Laufe der Zeit zu eigenständigen oder, ne, urbanen Räumen entwickelt haben, wo vielleicht die Unterschiede, wie sie vielleicht noch im 18. Jahrhundert gewesen sind, wo man wirklich noch von vor Ort, vielleicht sogar vor den Mauern liegendem Ort oder so sprechen konnte, auch wo die rechtlichen Verhältnisse ein Stück weit anders gewesen sind. Ja, und heute hat sich das immer mehr zu, naja, Städten vor den Städten oder entwickelt oder sie wurden einfach eingemeindet. Also manchmal durch einen radikalen Akt oder so, denken Sie an das Groß-Hamburg-Gesetz im frühen 20. Jahrhundert, wo dann plötzlich Altona eingemeindet worden ist. Und wo man heutzutage ja die Grenzen eigentlich kaum mehr sehen kann. Also da muss man schon historische Kartografie beherrschen, um das sozusagen in den Etappen noch nachvollziehen zu können. Ne? Ich würde aber auch so teilweise sogar die Klöster würde ich so als sogenannte Third Spaces oder Zwischenräume bezeichnen, weil das häufig durchaus natürlich auf den religiösen Aspekt fokussiert, aber auch in sonstiger Hinsicht, was Wirtschaft betrifft, was Kultur betrifft, was Schriftlichkeit betrifft, ein hochkultivierter Raum war. Also auch hier gibt es Elemente von Urbanität, die man in der Ausgeprägtheit sicherlich nur in Städten findet. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall nochmal auf solchen Zwischenräume zu schauen, die weder nur städtisch noch nur ländlich sind oder vielleicht auch dann entdeckt man auch rechtlich gesprochen, ne, oder politisch gesprochen Dörfer, die aber sozusagen so über so einen hohen Grad an Infrastruktur, an Kultur, an Zivilisiertheit, an ausgeprägtem Bürgertum oder so verfügen, dass sie sich eigentlich durchaus städtisch fühlen. Das macht diese Stadt-Land-Forschung auch so spannend, dass man also, dass Urbanität im Grunde genommen nicht auf den Ort der Stadt reduziert ist, sondern dass man Urbanität an vielen, geografisch gesprochen, an vielen anderen Orten durchaus auch finden kann und dadurch dann solche Melangen, solche Mischformen oder hybriden Konstruktionen dann findet. Nach wie vor ist natürlich so ein Gegensatz einfach spannend, weil man ihn in Frage stellen kann und weil man dann immer wieder Gegenbeispiele finden kann, um diesen Gegensatz auch aufzulösen oder um zu sagen, es gibt Orte, da gibt es beides oder es ist ja letztendlich nur eine Konstruktion, die auf Bildern, die auf Diskursen beruht und da ist ja natürlich auch was dran. Das ist ja auch eine völlig legitime Ebene, in diesem Sinne über Städte zu sprechen, genauso wie jemand halt einfach nur die Einwohnerzahl nimmt und man dann aber auch schnell erkennt, dass das nicht alles ist. Aber letztendlich geht es ja, und das ist nun mein Thema der Räume und der Räumlichkeit, es geht halt immer darum zu sehen, wie sich wie sich Städte oder wie sich Landschaften formieren, wie sie produziert werden, natürlich auch durch Machtverhältnisse, wie sie dann andererseits wahrgenommen werden, wie sie genutzt werden von den Menschen, wie sie auch anders genutzt werden, ne? In den nicht unbedingt intendierten Funktionen dieser Räume. Und das heißt letztendlich aber, dass es halt der eine wie der andere Raum immer auch die Subjekte, die handelnden Akteure voraussetzt, die etwas tun oder die etwas sehen und die diese Dinge deuten. Und nur so können wir über Stadt und Land sprechen.
Wir haben jetzt schon einige Aspekte der Stadt-Land-Beziehungen erwähnt. Sie haben vor allem auf die Migration in die Städte abgehoben. Welche anderen Verbindungen, welche anderen Aspekte prägen noch die Beziehungen zwischen Stadtregionen und Landregionen?
Also historisch betrachtet, sind es die Märkte, die Wochenmärkte, habe ich schon angesprochen. Bleiben wir mal bei diesem wirtschaftlichen Aspekt. Dann gibt es ja noch größere Veranstaltungen, nämlich die Jahrmärkte oder die Messen. Die Messen sind ja dann auch heute noch eher diese, kann man dann sagen, auch im späten Mittelalter internationalen Veranstaltungen von Großhändlern, die auch Produkte in größeren Mengen handeln, die Produkte handeln oder Waren, die von sehr, sehr weit herkommen, die dann auch ab etwa dem Ausgreifen der Europäer auf andere Kontinente immer mehr Waren von anderen Weltregionen dann nach Europa auf diese Messen und Märkte bringen. Da denkt man, der Pfeffer ist schon etwas länger bekannt und auch auf dem Landweg nach Europa transportiert worden, aber Zimt und Kardamom und Ingwer und später Indigo als Färberpflanze, die ganzen Früchte, die ganzen Kräuter für medizinische, pharmazeutische Aspekte und so weiter, Holz irgendwann auch, all das wurde dann auch auf den europäischen Messen verhandelt. Und insofern hat es dann die Städte nicht nur mit dem Umland, sondern auch mit der weiteren Welt vernetzt. Das ist so eine Ebene der Beziehung. Was die Produktion betrifft, so gibt es ja nicht nur Handwerksbetriebe in Städten. Es gibt auch durchaus Landhandwerker, aber es ist eher, sagen wir mal, in der Tendenz eher ein städtisches Phänomen. Auch das, darauf haben wir auch insbesondere die in den Städten angesiedelten Zünfte geachtet, dass das alles in der Stadt schön bleibt und dass sie dort auch für die hohe Qualität garantieren, die Qualität der Waren wie der Herstellungsprozesse und so weiter. Aber es gibt da auch so etwas, haben Sie vielleicht schon mal gehört, was man als Verlagssystem bezeichnet. Und das ist so im Verlagssystem, das hat jetzt weniger mit dem heutigen Buchverleger zu tun, obwohl das auch eine Art von Verleger ist, nämlich jemand, der Geld vorstreckt in gewisser Weise. Aber das Verlagssystem war etwa in der Textilbranche total üblich, dass also die Seide etwa oder das Leinentuch nicht mehr nur in städtischen Manufakturen oder Kleinbetrieben hergestellt worden sind, sondern dass reiche Kaufleute sich gewissermaßen Kleinbetriebe, teilweise im Nebenbetrieb ist das gelaufen, auf dem Land gesucht haben. Das kann man sich, wenn ich Nebenbetrieb habe, kann man sich so vorstellen, dass da jemand noch eine andere Profession ausübte, dass jemand vielleicht noch als Landwirt, als Bauer gearbeitet hat und dann aber noch abends irgendwie einen Webstuhl zum Laufen brachte oder bestimmte Familienmitglieder den betrieben haben und dort diese Textilprodukte hergestellt haben, die dann von dem Verleger abgeholt worden sind und auf den Städten verkauft oder an andere, an Kunden, an Abnehmer, die er schon hatte, dann verkauft worden sind. Also das schmiedet gewissermaßen auch das Verhältnis von Stadt und Land und hat, glaube ich, auch teilweise dazu geführt, dass selbst Dörfer oder Vorstädte so eine Art Aufschwung erhielten, in bestimmten solchen protoindustriellen Gebieten, dass nämlich dann auch die durch die Möglichkeit solcher Produktionsstätten auch die Besiedlung in diesen Räumen auch zugenommen hatte. Ne? Also das sind solche Stadt-Land-Beziehungen, die andere Aspekte hatten wir schon angesprochen, sowas wie Sommerfrische oder später bezeichnet man es dann als Urlaub. Man hat Landbesitz einfach auch für seine Immobilien oder um den Familienbesitz aufrechtzuerhalten. Es gibt es noch. Also, ach ja, die Verbindung ist natürlich auch eine infrastrukturelle, der Straßenbau. Ich glaube, Straßenbauexperten sagen dazu, dass der Straßenbau zunächst mal einer zwischen den Städten gewesen ist, aber dennoch und nicht unbedingt zwischen Stadt und Dorf, aber dass auch dieser Bau von Landstraßen oder Avenuen und so weiter, von Chausseen, sagt man selbst im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert. Das ist, ja, das hat ja durchaus die Regionen, die Landschaften miteinander vernetzt und ging durch die Städte, durch die Landschaften hindurch. Dadurch, dass Städte, wie man sagt, auch sowas wie eine so zentrale Funktionen für bestimmte Regionen ausübten, dass es nämlich dort ein Gericht gab oder mehrere Gerichte manchmal auch, dass dort bestimmte Verwaltungszweige angesiedelt waren, dass dort Bildungseinrichtungen waren. Dadurch mussten zwangsläufig auch manche Menschen, die in dem ländlichen Raum wohnten, natürlich einfach zu Tagesreisenweise oder wenn eine Gerichtsverhandlung, wenn sie selbst Anklage gegen irgendwas erhoben, hat da wahrscheinlich auch nicht mal eine Tagesreise ausgereicht, sondern man muss sich das wahrscheinlich auch so vorstellen, dass sie sich mehrere Tage mal in einer Herberge oder in einem Gasthof niederlassen mussten, um irgendwie so einen Prozess zu verfolgen oder um selbst Geschäfte zu machen, wenn sie von außerhalb kommend bei einer mehrere Tage dauernden Messe etwa ihren Handel treiben wollten. Dann genügte es sicherlich nicht, da nur über Nacht zu kommen. Und die großen kirchlichen Institutionen waren natürlich auch eher in den Städten, während auf dem Dorf in der Regel halt ein oder zwei Pfarrkirchen gewesen sind, aber nicht sehr viel mehr.
Stadt und Land hängen zusammen, hängen voneinander ab, sind teilweise auch aufeinander angewiesen. Das haben sie für den historischen Fall gezeigt. Jetzt gibt es aber dieses neue Konzept der Hyperstadt mit einer globalisierten Versorgungskette. Braucht eine solche Hyperstadt noch ihr Umland?
Also diese Hyperstädte, die Frage ist letztendlich, sehen Sie so eine in Europa? Also wenn wir diese Hyperstädte so ein bisschen gleichsetzen mit Megastädten, dann ist das kein Spezifikum für Europa. Die gibt es in Asien, die gibt es in Afrika. Die gibt es vereinzelt auch in Amerika. Ich meine, Los Angeles war früh so eine spezielle Stadt, die eigentlich aber letztendlich aus mehreren Städten bestand, die irgendwie durch große Autobahnen verbunden war, könnte man sagen. Wenn ich an solche Hyperstädte in diesem ganz modernen, also Sinne in diesem nämlich jüngsten Zeitraum der letzten 20, 30 Jahre nachdenke, dann würde ich das ja selbst eigentlich eher als eine Fehlentwicklung bezeichnen und also insofern eine Fehlentwicklung, als sie teilweise auch ungewollt gelaufen ist. Das hat damit zu tun, dass diese Länder die Migration in die Städte eigentlich kaum kontrollieren können. Die Städte sind ja gar nicht darauf vorbereitet, diese vielen Menschen, diese Massenmigrationen irgendwie zu bewältigen. Die Menschen, die suchen oft Arbeit, die haben die Vorstellung, und da sind wir wieder bei Bildern, dass sie in der Stadt, in dieser nächstgelegenen Großstadt irgendwie eine Arbeitsstelle finden. Das Resultat ist aber oft gar nicht so, wie sie sich das vorstellen. Sie finden nicht mal Wohnungen, weil die Städte, wie ich schon sagte, überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, die ganzen Menschen in Empfang zu nehmen, die ja oftmals jetzt auch nicht das entsprechende Geld mit sich bringen. Was dann passiert, ist natürlich auch, sind informelle Wohnungen vielfach. Das ist, führt schon lange in manchen Städten, sicherlich nicht überall, aber denken Sie an Mumbai oder so, das führt ja natürlich auch zu so einer Verslammung großer Teile der Stadt. Diese Slums, die sind heute natürlich auch nicht mehr das, wie wir sie uns manchmal so als Europäer vorstellen. Da sind schon auch Städte, in denen es sich leben lässt, weil sich die Menschen eben dort auch arrangiert haben und dort schon seit Jahrzehnten irgendwie wohnen. Aber es kann nicht das sein, was wir uns als Städte wünschen. Und hinzu kommt, dass heute diese Städte und nicht nur die wir jetzt eben da als Megastädte oder Hyperstädte bezeichnen, sondern dass sie ja teilweise die größten Umweltverschmutzer sind, dass sie den größten Energiebedarf haben, also den größeren als das Land, ne? Und dass letztendlich diese Massenmigration, die da stattfindet, sicherlich auch nicht zu einer Ausbildung von Urbanität in diesem zumindest idealtypisch positiven Sinne führt, dass alle Menschen irgendwie ein Auskommen haben, dass sie eine erschwingliche, ihnen angemessene Wohnung haben, dass sie Bildung erhalten, dass sie sich damit auch einen gesellschaftlichen Aufstieg erlauben können. Und deshalb, ja, das war jetzt sozusagen meine Botschaft an die Entwicklung dieser Stadt, dass eigentlich im Grunde genommen da Gegenmaßnahmen, ein Gegensteuern notwendig ist, in dem Maße, wie es die Städte einfach auch bewältigen können, mit solchen Migrationsströmen umzugehen. Singapur mag da vielleicht eine Ausnahme sein, ne? Das ist aber auch in gewisser Weise nur durch massive Steuerung und Regelung möglich. Ja, und die letztendlich müssen wie viele andere solche reichen Städte, die es teilweise auch auf anderen Inseln in der Welt gibt, die können sich ja überhaupt gar nicht selbst versorgen. Also die brauchen natürlich auch einen Großteil ihrer Lebensmittel aus anderen Gebieten.
Wir haben uns jetzt ziemlich lange über Stadt und Land und ihre Beziehung unterhalten und natürlich ist das ein unglaublich spannendes Thema, aber es gibt ja noch so viele andere. Also, wie kam es dazu, dass Sie sich im diesjährigen Weimar Rendezvous unbedingt über Stadt bzw. Land unterhalten wollten?
Ja, also in dem Sinne gibt's tatsächlich ja viele spannende Themen, die auch immer wieder ventiliert werden und wir manches Jahr ein Thema haben, wo wir sagen, ja, das passt jetzt ideal zur gegenwärtigen Lage oder so etwas. Bei Stadt und Land, glaube ich, hätte man jedes Jahr sagen können, es passt zur momentanen Lage, weil Stadt und Land ja auch so ein letztendlich allgemeines Thema ist, habe ich ja gerade an verschiedenen Aspekten auch gezeigt. Das kann man ja so verschieden behandeln, ne? Immer jeweils nach Aspekten oder auch eben fokussiert auf den konstruierten Gegensatz, den wir da Stadt und Land oder Stadt und Landschaft oder so nennen, anwenden. Wir machen das so im Weimarer Rendezvous, dass wir im Grunde genommen immer so eine Long List von Themen haben, wobei die Themen, die nicht zum diesjährigen Motto geworden sind, dann auf unserer Liste bleiben und im nächsten Jahr dann nochmal wieder aufgegriffen werden. Und wenn sich dann genügend Menschen finden, die sich dem widmen wollen, die sagen, ja, dazu habe ich gerade was, dazu kenne ich Leute, die wir einladen können, dazu würde ich gerne ein Podium oder eine Ausstellung veranstalten oder was auch immer. Und dann machen wir das und das sind in der Regel, was zumindest so wie wir organisiert sind, nämlich mit einem wissenschaftlichen Beirat, sind das auch demokratische Entscheidungsprozesse. Ja. Also sagen wir kurzum, das Thema hätte auch letztes Jahr sein können, wie es eigentlich auch nächstes Jahr hätte sein können. Es ist irgendwie am Ende eine kontingente Entscheidung, dass es jetzt auf dieses Jahr gefallen ist. Aber wichtig ist uns immer, dass wir sozusagen Themen haben, von denen wir annehmen, von denen wir ahnen, dass wir mit einem Publikum sprechen können, weil das ist eines der Hauptaufgaben dieses Rendezvous. Es ist keine akademische Veranstaltung, auch wenn da auf den Podien viele Akademiker sprechen oder zumindest die Podien von ihnen moderiert werden, damit wir einfach ein Stück weit den Sachverstand hier garantieren können. Aber die Aufgabe und das Ziel bleibt immer, in einen Dialog mit der Bevölkerung oder zumindest mit den Besuchern des Rendezvous. Das können teilweise auch Studenten sein der umliegenden Universitäten, aber das soll vor allem die Stadtbevölkerung sein, die Landbevölkerung natürlich auch insbesondere. In Thüringen gibt es ja auch jetzt nicht die großen Städte, wie wir sie in anderen Regionen Deutschlands haben. Da spielt das Land und die Landbevölkerung eine entscheidende Rolle. Und aber auch Regionen, das habe ich letzthin erst irgendwie mir klar gemacht, wo es Dörfer gibt, die trotz aller Landliebe, die es geben mag, auch am Schrumpfen sind. Also die sehr, sehr, sehr klein sind, wo es irgendwie teilweise vielleicht noch 50 oder 100 Einwohner gibt, die wahrscheinlich vor der Wende auch noch mal alle größer gewesen sind. Deshalb ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr interessantes Phänomen, das einfach auch auf die Gegenwart zu beziehen oder halt zu fragen. Also mein Kollege Heiner Stahl etwa macht etwas, wo er einfach auch, ja, wo es um die Transformation eigentlich der ländlichen Räume geht, zu sehen, was ist eigentlich seit der Wende in den letzten gut 30 Jahren passiert mit unserem ländlichen Raum. Auch da gab es massive Veränderungen und die haben Auswirkungen auch auf unsere politische Situation letztendlich.
Welche Veränderungen haben Sie denn da im ländlichen Raum wahrgenommen?
Naja, das ist, wie gesagt, das sind meine Beobachtungen. Ja, das ist jetzt nicht mein Forschungsgebiet, aber es gibt einfach, wie überall, es gibt natürlich die Tendenz dazu, dass ich, das beobachtet sicherlich jeder von uns im Freundeskreis, dass sich Menschen einfach dann aufs Land zurückziehen und durchaus ganz bewusst ein Haus auf dem Land suchen, weil sie da sich von dem städtischen Leben erholen können. Das gibt es sicherlich auch für Thüringen, wo die Städte, wie ich schon sagte, ja, nicht den Großstädten Deutschlands wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt, vielleicht auch noch München, Stuttgart und so entsprechen. Wir haben mit, rund 230.000 Einwohner hat Erfurt. Das ist dann doch die größte Stadt, worüber wahrscheinlich Bürger aus anderen Bundesländern schmunzeln mögen. Also da ist der Stadt-Land-Gegensatz nicht so groß, wie das im Berliner oder im Hamburger Raum ist. Aber der, ja, was eben trotzdem passiert, ist auch die Landflucht, die aber meines Wissens, was ich lese, was ich höre, auch damit zu tun hat, dass natürlich immer, dass nach der Wende viele Menschen in den Westen gezogen sind, dass es nicht abnimmt, diese Tendenz, dass Menschen einfach das Land verlassen, dass dadurch auch die Bevölkerung halt auch altert auf dem Land und dass man, und das erzählen Bekannte, erzählen mir Studenten, die bei ihren Eltern noch wirklich auf dem Land wohnen, dass sie beispielsweise einfach ein schlechteres Internet haben. Ich will das überhaupt nicht generalisieren. Da mag es in den letzten 3-4 Jahren auch bestimmt schon einen sichtlichen Ausbau gegeben haben. Aber Anschluss an die öffentliche Infrastruktur ist sehr viel schlechter. Meine Mutter, die auch auf dem Land wohnt, wenn auch nicht in Thüringen, die sagt auch, ohne Auto käme sie überhaupt nicht voran. Also, und die irgendwie 3 bis 5 Busse, die da am Tag fahren, da würde sie ja einfach viel zu viel Zeit verlieren. Also ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dass die Menschen nachhaltiger leben und weniger das Auto benutzen, dann muss einfach auch massiv in die ländliche Infrastruktur investiert werden.
Zum Abschluss, Sie haben ja geschildert, dass Sie sich mit vielen Städten, vielen Vergleichen, vielen historischen Entwicklungen beschäftigt haben. Was sind denn so zurzeit die offenen, die drängenden Fragen, die Trends, die Ziele der historischen Stadt-Land-Forschung? Woran wird gerade geforscht? Was will man unbedingt noch wissen?
Was will man unbedingt noch wissen? Also vielleicht muss ich ein bisschen relativieren dazu sagen, dass gewissermaßen, wenn wir Stadtforschung betreiben, wenn wir Stadt-Land-Forschung betreiben, dass man im Grunde genommen wie in allen anderen eher geisteswissenschaftlichen Bereichen nie irgendwie sagen kann, ja, jetzt haben wir diese Frage, die ist jetzt beantwortet. Und jetzt legen wir das mal, oder diese Region, darüber wissen wir jetzt alle, so alles. So wird es nicht sein, weil einerseits immer mal wieder neue historische Dokumente auftauchen, weil aber auch unsere Fragen sich ändern, ne? Weil wir andere Aspekte sehen. Oder weil man sicherlich Fragen, die für manche Regionen gestellt worden sind, für andere überhaupt noch nicht gestellt worden sind. Na, das ist ein bisschen meine Eingangsrelativierung als Historikerin, dass wir eigentlich nie aufhören können, auch über vermeintlich schon besprochene Themen zu forschen, weil sich das immer nach Perspektive und nach Veränderung der Fragestellung, nach Veränderung des Forschungssettings, das ich habe, auch weiter bearbeiten lässt. Was im Moment der Trend ist, das ist ein bisschen eine andere Frage oder eine andere Perspektivierung Ihrer Frage vielmehr, weil Trends nicht immer nur da liegen, wo Forschungslücken sind, sondern weil das viel mit Finanzierungsmöglichkeiten zu tun hat, Fördermöglichkeiten oder überhaupt eben auch mit Diskursmechanismen, wie sich jetzt Menschen zusammenfinden, die diese Fragen formulieren. Und nur in diesem Sinne kann ich noch mal kurz an unsere Kollegforschungsgruppe erinnern in Erfurt, wo wir einfach uns für einige Jahre diesen speziellen Fokus von der Rolle der Religion, der religiösen Praktiken in Städten, aber auch quer durch die Jahrhunderte und mit Fokus keineswegs nur auf Europa, sondern auch den ganzen Mittelmeerraum. Nordafrika gehört da eben auch dazu und Südasien spezialisiert haben. Also, ne, das ist einfach eine Möglichkeit, einfach sehr speziell auf, sicherlich nicht überall, aber an manchen Stellen, an manchen Orten der Forschung auch vernachlässigte Perspektive konzentriert zu schauen und Methoden dafür zu entwickeln. Und da spielt auch der Stadt-Land-Gegensatz eine Rolle, weil der immer auch, ich hatte es über Bistümer kurz angeschnitten, über kirchliche Funktionen, die die Städte manchmal haben, da spielt eben auch der Stadt-Land-Gegensatz eine Rolle. An anderen Forschungsstandorten, wo über Städte geforscht wird, spielen ganz andere Fragestellungen eine Rolle. Mehr und mehr widmet man sich jetzt, machen wir in Erfurt auch, aber an anderer Stelle wird es auf andere Art auch betrieben, beschäftigen wir uns mit der Geschichte der Kartografie der Städte seit es ungefähr Städtekarten gibt, so ungefähr seit 1500, sagen wir mal, aber auch mit Hilfe neuer Technologien, indem wir Geoinformationssysteme aufbauen, indem wir digitale Methoden des Georeferenzierens verwenden, um dann mit Hilfe solcher Techniken, Technologien einfach auch bestimmte Analysen durchzuführen, vor allem aber auch einfach, um Städte in ihrem räumlichen Wandel, ne, durch die Zeit hindurch in verschiedenen Zeitschnitten zu rekonstruieren und zu analysieren. Das ist immer wichtig. Wir wollen ja nicht einfach nur einen früheren Zeitpunkt rekonstruieren, ne? Also das ist diese technologische Ebene, die ja stattfindet. Zurzeit gerade letzte Woche fand ein großer europäischer Städtekongress statt, der heißt Cities at their, glaube ich, Boundaries, also Städte angrenzen oder die Grenzen von Städte, Grenzen, die durch Städte verlaufen, also alle möglichen Grenzfragen. Städte, die auf Grenzen liegen, durch die mitten hindurch Grenzen verlaufen. Auch so etwas gibt es. Seien es politische Grenzen oder kirchliche Grenzen. Auch das ist ein sehr wichtiger Aspekt von, nicht nur von Stadtgeschichte, sondern von Geschichte im Allgemeinen, weil uns die Grenzproblematik mit der Frage, wo enden die Grenzen der Europäischen Union, ja doch auch in der Gegenwart sehr beschäftigen.